Sei herzlich gegrüßt heute Morgen. Wisst ihr, was schöner ist, als hier vorne zu stehen? Das ist die Besenkammer. Die geheimnisvollen Wunder, die dort geschehen, wo niemand mitkriegt, im stillen Verborgenen. Das ist einfach ein Traum. Da bin ich manchmal wieder Träumende und kann es nicht begreifen. Ja, die Besenkammer. Es gibt Orte auf dieser Erde, die sind so wundervoll.
Ja.
Wenn der Geist weht. Wir wollen weitermachen in der Thematik über unseren Glauben und das heute, diese Predigtreihe über den Glauben zum Abschluss bringen. Der nächste Punkt, über den wir reden wollen, das ist, der Glaube rechnet mit der Treue Gottes. Wow! Die Treue Gottes. Ist das etwas, worauf man sich verlassen kann? Ist Gott treu, wenn ich Probleme habe in meinem Leben, wenn ich in einem Tunnel bin und nicht mehr weiter weiß? Unser Glaube mag wanken in so manchen Lebenssituationen, aber seine Treue wankt nie. Petrus ließ Christus im Stich, aber die Treue Jesu Christi dem Petrus gegenüber blieb unerschütterlich. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und der himmlische Vater, der allmächtige Gott im Himmel, kann seine Verheißungen nicht vergessen. Noch kann er sich selbst verleugnen und sein Wort nicht halten. Psalm 89, 34 und 2. Timotheus 2, Vers 13 steht geschrieben: Aber meine Gnade werde ich nicht von ihm weichen lassen und nicht verleugnen meine Treue. Gott verleugnet seine Treue nicht. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Welch ein gewaltiges Wort. Wir mögen vielleicht nach mancher Niederlage bereit sein, dem Feind uns zu ergeben oder unsere Aufgabe voller Entmutigung im Stich zu lassen. Wir mögen nahe dran sein, die Hand vom Pflug zu nehmen und zurückzuschauen, aber Jesus Christus ist niemals entmutigt und er gibt niemals auf. Er gesteht dem Teufel keinen Sieg zu. Er hat uns in die Gemeinschaft mit ihm berufen. Wir gehören ihm. Und Jesus hat die Verantwortung für uns übernommen und er wird diese Verantwortung niemals beiseite legen. Und was er angefangen hat, das wird er fortsetzen, bis er es vollendet hat. Und sein Werk, das er in uns tut, hängt nicht von unserer Liebe zu ihm ab, sondern von seiner Liebe zu uns. Er verlangt von uns nicht Vertrauen auf unsere Treue, sondern Vertrauen auf seine Treue. Philipper 1, 6 und 1. Thessalonicher 5, 24. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der in euch ein gutes Werk in euch angefangen hat, er wird es vollenden bis auf den Tag seines Kommens. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Wir können immer mit der Zuverlässigkeit unseres Führers rechnen, der unseren Weg genau kennt und dessen Werk es ist, uns sicher durch alle Gefahren, durch all die Tunnels in unserem Leben und durch alle Schwierigkeiten und Hindernisse des Lebens zu bringen. Unser Führer im Himmel freut sich, wenn wir alle Stützen und alle Hilfsmittel zur Seite werfen, wenn wir alles außer ihm fahren lassen und uns mit aller Wucht auf seine Treue, die unendlich ist, werfen. Eine Treue, die niemals versagt, eine Treue, die ist wie ein Pfeiler, eine unerschütterliche Treue, das Fundament unseres Glaubens, genauso wie die Liebe Gottes ist. Sarah empfing die Kraft, denn sie achtete ihn treu, der es verheißen hatte. Die Treue Gottes ist ein ganz zuverlässiger Anker in unserem Leben und er hält immer. Wenn du im Glauben deine Hand darauf legst, wenn du dein Vertrauen darauf setzt. Ich will zum Schluss, bevor ich das Zeugnis gebe, das ihr wahrscheinlich alle schon erwartet, noch etwas sagen über die Fehler, die wir tun in unserem Glauben. Wir wollen immer fühlen, wir wollen immer spüren, wir wollen immer schauen. Und bei uns heißt es dann immer das Gefühl, der Glaube und die Tatsache. Und das entspricht nicht der Ordnung Gottes. Gott sagt es ganz andersherum. Zuerst kommt meine Tatsache und dann kommt dein Glaube. Und zum Schluss das Erleben, das Gefühl. Und wir sind immer mehr dazu geneigt, unseren Gefühlen zu vertrauen. Und ihr wisst ja eigentlich, wie Gefühle sind. Heute fühlst du dich so und morgen fühlst du dich anders. Heute scheint die Sonne, dann bist du glücklich und morgen regnet es, dann bist du traurig. Und übermorgen ist Ebbe im Geldbeutel, dann bist du noch trauriger. Ja, und so sind einfach die Gefühle. Sie sind wie das Wetter, mal so. Wie willst du dich auf deine Gefühle verlassen? Wie verlässlich sind denn Gefühle? Du gehst baden, wenn du dich auf deine Gefühle verlässt. Gottes Liebe, Gottes Treue, die Heilstatsachen des lebendigen Gottes, die sind allein vertrauenswürdig. Gott will, dass du sagst, es ist eine Tatsache, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Denn Gottes Wort sagt es. Gott will, dass du sagst, es ist eine Tatsache, dass Gott mich mit dem Heiligen Geist erfüllt hat. Gott will, dass du sagst, es ist eine Tatsache, dass er mich jetzt dadurch führt. Gott will, dass du die Tatsachen seines Wortes auf den Leuchter stellst. Und wenn Gott will, dass ein Gefühl diesen Glaubensakt begleitet, dann wird es dir auch ein Gefühl geben, wenn er das will. Aber das Gefühl ist nicht das Ausschlaggebende, sondern der Glaube. Der Glaube kümmert sich nur allein um das Wort Gottes, nur allein um die göttliche Tatsache. Der Glaube kümmert sich ausschließlich um die göttliche Wahrheit und niemals um irgendein Gefühl, um irgendwelche Symptome oder um irgendeine Erfahrung. Durch einen Glaubensakt empfange ich die Fülle Gottes. Durch dauernd aufeinanderfolgende Glaubensakte bleibe ich in der Fülle Gottes. Lass mich daran erinnern, dass es nicht nur einmal gibt, ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt. Weißt du, es gibt Christen, die sagen, ich habe vor 25 Jahren ein Erlebnis gehabt mit dem Heiligen Geist, da bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und wenn ich dann frage, was waren denn 25 Jahren bis heute, ja, da war nichts. Es funktioniert nichts. Stell dir mal vor, du hast vor 25 Jahren deine letzte Mahlzeit gegessen, was dann heute mit ist. Aber im Geistlichen verhalten wir uns so. Im Geistlichen sind wir oft so. Es ist ein beständiges Aufnehmen und der beständige Zustrom, den wir brauchen von Jesus Christus jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Wir brauchen einen Glauben, der Augenblick für Augenblick gilt. Wir brauchen einen Heiland, der Augenblick für Augenblick reinigt und Augenblick für Augenblick uns erfüllt. Wir brauchen dieses ständige, immer wieder neue Erfülltwerden, jeden Tag aufs Neue. Wenn ich ihm vertraue, erfüllt er mich. Solange ich ihm vertraue, erfüllt er mich. In dem Augenblick, in dem ich anfange zu glauben, fange ich an zu empfangen. Und solange ich fortfahre zu glauben, solange fahre ich fort zu nehmen. Solange fahre ich fort zu empfangen. Kraft um Kraft, Sieg um Sieg, Heilung um Heilung, Überwindung um Überwindung. Und wie schaut es praktisch aus, wenn du in einer Röhre bist? Wenn Gott es zulässt, dass du in irgendeinen Tunnel hineinkommst und du siehst keinen Ausgang, du siehst kein Licht, du bist da drin und da heißt es, glaube an die Tatsache Gottes. Und ich will diese Vortragsreihe mit diesem Zeugnis zu Ende führen, weil dieses Zeugnis euch alle angeht. Die, die meins waren, Inge und Ingrid aus Karlsruhe, die, die in Paderborn waren, in Lemgo waren und ihr alle, die ihr hier seid, ihr wurdet mit hineingebunden in einen großen Kampf der unsichtbaren Welt. Als wir im Oktober hier waren, hat es bei der Elfriede angefangen, dass sie sich langsam etwas schwächer fühlte. Und in Paderborn hatte das zugenommen, obwohl wir da noch ganz gut in der Seelsorge dienten. Elfriede hatte noch die Kraft, von 2 Uhr nachmittags bis abends um 10 Uhr in der Seelsorge zu dienen und am Sonntag bis zum Nachmittag ebenfalls in der Seelsorge zu dienen. Schwester Anne war auch in Paderborn und sie war zu dem Zeitpunkt auch nicht gerade wirklich gesund. Dann haben sich die beiden etwas getröstet, die anderen sind gegangen, die beiden sind dann da geblieben, haben miteinander das Essen geteilt, ganz geschwisterlich, dass die Schwester Ani dabei hatte. Und dann ging es immer weiter und weiter und weiter und weiter bergab. Und die Ärzte wussten nicht mehr Bescheid und man hat sie untersucht und man hat einfach festgestellt, dass sich im Blut ein Eiweiß gebildet hat, das mit gravierender Schnelligkeit fortschreitet und das lebensbedrohlich und lebensgefährlich ist. Und dann haben sie alles Mögliche versucht, das hinzubekommen. Und es hat nichts funktioniert. Und das Letzte, was der Arzt sagte, es bleibt uns nichts anderes übrig, als eine Chemotherapie durchzuführen. Der letzte Ausweg ist eben diese Chemo und wenn das nicht mehr hilft. Das war einfach eine Situation, wie sie im Leben eines jeden Menschen kommen kann. Aber es war auch eine Situation mit einem geistlichen Hintergrund und Ende Dezember. Ich war ja hier auf der Weihnachtsfeier bei euch und da ging es der Elfriede bereits schon sehr, sehr schlecht. Und ich war natürlich sehr besorgt und ihr habt das vielleicht alles damals noch nicht so mitbekommen, aber das ging immer weiter und weiter runter in den Keller. Und dann begann der Januar. Ich habe während dieser Zeit alles chronologisch aufgeschrieben. Das ist wie ein Zeugnis, ich werde nicht alles die Seiten vorlesen, aber ich habe mir gewisse Dinge unterstrichen, um euch zu sagen, was in einem solchen Tunnel, wenn es der Herr denn zulässt, stattfindet. Und das Seltsame war, dass bevor das alles dann so richtig angefangen hat, der Herr am 3. Januar, so ungefähr, es war so mitten in der Nacht um circa 2 Uhr, angefangen hat, zu uns zu sprechen. Und er sagte, ich bin der Herr, dein Arzt. Und Elfriede soll ihren Körper, ihre Organe dem Herrn, dem allmächtigen Gott, übergeben. Dann sagt Gott etwas, macht euch keine Sorgen. Seltsam, in einer solchen Situation Mach dir keine Sorgen. Der Riese der Sorge wird nämlich in dem Moment sehr mächtig und er baut sich vor dir auf. Und der Herr sagt, mach dir keine Sorgen. Und er sagte, dass Berufungen auf unserem Leben liegen und dass wir ihm jetzt vertrauen sollen in dieser aussichtslosen Lage. Und dann sagte er uns auch, dass sein Blut und das Bekenntnis unseres Glaubens die Heilung bewirken werden. Sein Blut und unser Bekenntnis, Offenbarung, wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, das Blut Jesu Christi und das Bekenntnis unseres Glaubens, hat der Teufel verspielt. Dann ist es für ihn aus. Dann ist es für ihn gelaufen. Das stellte Gott ganz am Anfang dieser Sache. Und dann sagt er auch, dass alles in seiner Hand liegt. Und ich denke überhaupt nicht daran, Elfriede heimzuholen zu mir. Ich habe noch Pläne. In einer aussichtslosen Situation redet Gott solche Worte. Was glaubst du? Ich war dann natürlich auch mit dem Arzt in Verbindung, ebenfalls am 3. Januar. Und er erklärte mir, dass es sich um eine unkontrollierte Eiweißvermehrung durch Plasmazellen handelt, die das Blut, die Nieren zumachen und das Blut dick machen, sodass praktisch akutes Nierenversagen droht. Und am 3. Januar ebenfalls sprach der Herr dann wieder am Nachmittag und er sagte, und da wurde uns plötzlich klar, Gott könnte sie sofort heilen. Aber da machte Gott uns klar, ich werde euch nicht verschonen vor dem Tunnel, vor den Prüfungen eures Glaubens. Ich werde euch da jetzt reinschicken. Und dann werde ich den Glauben läutern wie das Gold. Und da sagte der Herr Elfriede, du wirst unbeschadet da herauskommen. Und wenn du mit der Chemotherapie anfängst, und da war uns klar, der Weg bleibt uns nicht erspart, sollst du mir dein Leben übergeben. Ich werde alles, was schlecht ist, ausscheiden. Dann sagt er, ich habe einen wunderbaren Weg, wie du da rauskommst. Einen wunderbaren Weg in einen solchen Tunnel. Und dann machte der Herr uns klar, dass es um eine riesige Schlacht geht in der unsichtbaren Welt, die um unseretwillen geschlagen wird. Dass der Teufel jetzt versucht hat, das Lebenslang von der Elfriede zu besetzen. Und dann machte uns der Herr klar, dass er viele Engel jetzt hineinschickt in diese Schlacht, dass er selber in diesen Krieg hineinkommen wird und dass das Verderben schneller Weg gehen wird. Und es handelt sich um einen fürchterlichen und furchtbaren Angriff, den wir jetzt durchzugehen haben. Aber es wird alles in Ordnung kommen, was der Feind körperlich gemacht hat. Nehmt mein Blut in Anspruch. Ja, das war der 3.1. Und da wussten wir ungefähr, hatten wir so schon aufgrund unserer bisherigen Erfahrung gewisse Vorstellungen, was da kommen könnte. Aber der Herr war damit noch nicht fertig. Am 3. Januar, und jetzt seht ihr dieses Zusammenspiel unter uns Geschwistern, die wir uns kennengelernt haben, wie der Heilige Geist anfängt, euch und uns zu gebrauchen und füreinander da zu sein, was hier eigentlich in der unsichtbaren Welt alles abläuft. Da kam ein E-Mail aus Würzburg von Markus. Und in der E-Mail war ein Hinweis auf den himmlischen Gerichtshof. Und ich wusste darum, aber das war schon lange, lange Jahre zurück und das war dann wieder ganz neu da. Und ich spürte in meinem Geist, Klaus, für dich und für die Elfriede ist dieser Weg dran. Ich habe mich dann natürlich mit Würzburg in Verbindung gesetzt und habe Dirk und Markus gebeten, während der Zeit, wo wir im himmlischen Gerichtshof verbringen, uns im Gebet hier zu unterstützen. Und das begann ebenfalls am 3. Januar abends. Ich habe mich lange am Nachmittag vorbereitet auf diesen Gerichtshof und auf diese Gerichtsverhandlung. Und wir wussten ganz klar und deutlich aufgrund der Offenbarung, die Gott uns gegeben hat, dass nur der Herr allein den Teufel stoppen konnte. Und es war uns völlig klar, dass wir uns auf diese Verhandlung jetzt vorbereiten müssten, denn es ging gegen den Satan persönlich. Das Erste, was wir taten in dieser Situation, war, wir gingen zu Jesus Christus, dem Mittler des neuen Bundes, zu unserem hohen Priester, zum Thron der Gnade. Und dann redeten wir mit Jesus, wir überprüften unser ganzes Leben, wir besprachen mit Jesus unser ganzes Leben. Wir legten alles vor ihm nochmal dar und wir legten alles nochmal nieder. Wir baten um Reinigung und um Besprengung mit dem Blute Jesu Christi. Und der Friede tat dasselbe und das nahm natürlich eine ganze Zeit in Anspruch. Und als wir dann das Zeugnis des Heiligen Geistes empfingen, dass uns alles vergeben war, dass unsere Herzen gereinigt waren, und als wir merkten, es ist keine Verdammnis und keine Anklage mehr da von der Seite unseres Herrn, es ist alles okay, dann baten wir Jesus mit uns, den Gerichtssaal zu betreten. Und ich bitte euch jetzt auch um eines, macht das nicht unbedingt nach. Es ist eine heilige Sache. Und ich weiß von Menschen, die das vermacht, probiert haben, die ein Gerichtsurteil erwirken wollten. Und das Gericht hat sie selber getroffen. Es ist eine heilige und eine gefährliche Sache und es ist ein heiliges und ein gefährliches Feuer und das sollte man nicht missbrauchen. Und ich habe mich lange Zeit schon während des Nachmittags mit der Ansprache befasst, die ich vor Gott, dem Vater, halten würde. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe geschrieben und ausgebessert, dazu geschrieben und umgeschrieben. Ich habe die Worte gewählt und ich habe auf jedes Wort Gewicht gelegt, was mir persönlich in meinem Herzen wichtig war. Und eines war mir klar, wir konnten vor diesem himmlischen Gerichtshof, vor dem obersten Richter des ganzen Universums nur erscheinen, wenn wir unter dem Schutz des Blutes Jesu Christi sind und mit seiner Gerechtigkeit begleitet sind. Und als wir uns so vorbereitet hatten, baten wir Jesus, mit uns den Gerichtssaal zu betreten. Und so geschah es dann auch. Dann waren wir in dem Gerichtssaal mit all den Engeln, mit Gott dem Vater, mit dem Mittler des neuen Bundes an unserer Seite. Und dann bat ich Gott, den Vater, um die Anhörung unserer Anliegen. Und dass Gott, der Allmächtige, jetzt richten soll zwischen uns und dem Satan. Und dann baten wir Gott, dass der Satan aufgefordert wird, während dieser Verhandlung jetzt anwesend zu sein. Und der Teufel musste erscheinen. Jetzt war die Versammlung komplett. Das Erste, was ich tat, ich berief mich auf das Blut Jesu und auf seine Gerechtigkeit. Und dann begann ich mit meiner Rede. Die erste Bitte, die ich aussprach, war eine Bitte für den Dienst, es uns zu ermöglichen, den Dienst, den Gott uns aufgetragen hat, den Befreiungsdienst, dass wir den auch tun können und dass wir ihn auch ausführen können, dass wir dazu in die Lage versetzt werden würden, diesen Dienst auszufüllen. Das Zweite, weil Satan uns ständig in diesem Dienst der Befreiung an den Menschen behindert, baten wir den allmächtigen Gott, dass er einen Befehl der Einschränkung über Satan und seine Dienerschaft kommen lassen möchte und dass der allmächtige Gott veranlasst, dass sie uns nicht mehr daran hindern dürfen, seinen Willen auszuführen. Und bei der dritten Bitte ging es darum, dass ja Gott in der Bibel manchmal auch dem Teufel die Erlaubnis gibt, uns zu sichten wie den Weizen. Aber es ging auch um dieses Wort des Sichtens. Und wir baten Gott, dass er Satan dahingehend verurteilen soll, dass das Sichten durch ihn ein Ende haben muss. Wir sagten Gott in all der Demut, die wir zur Verfügung hatten, dass er den Prozess der Prüfungen, dass wir immer wieder durch den Tod gehen müssen, dass das jetzt lange genug in unserem Leben gedauert hat und dass das irgendwie einmal zu Ende kommen soll. Wir baten ihn, diesen Prozess, den der Teufel immer wieder neu und neu in unser Leben aufgerollt hat, zu Ende zu bringen. Und dann baten wir Gott, dem Satan zu verbieten, uns weiter zu testen und zu sichten, sodass wir mit der Arbeit und dem Dienst nicht mehr weitermachen können, dass das ein Ende haben muss. Die fünfte Bitte vor Gott, dem Vater, war, dass er Satan und seine Dienerschaft dazu zwingen soll, mit den Folterungen aufzuhören. Genug ist genug. Die sechste Bitte war eine Bitte, dass Gott von uns die verschiedenen Jochs ein für alle Mal von unserem Leben nimmt und Satan veranlasst, seine Hände von uns fernzuhalten. Und es waren so verschiedene Bitten, die wir da vorbrachten. Es war eine lange Rede. Und ich hatte die Freiheit, dort reden zu dürfen. Zum Schluss befahlen wir unser Leben in die Hände des Allmächtigen und sprachen ihm gegenüber unser Vertrauen aus, dass er unseren Fall vor dem himmlischen Gerichtshof in Wahrheit richten wird und dass er sich jetzt auch die Argumente des Teufels anhören wird. Aber bevor das geschah, baten wir Gott, uns zurückziehen zu dürfen und übergaben Jesus als unserem Anwalt die weitere Verhandlung und unsere Stellvertretung. Und dann verließen wir den Gerichtssaal. Das Ganze ging eine lange Zeit. Und während des späteren Abends, da kam ein außerirdischer Friede über uns. So etwas habe ich noch nie erlebt. So einen Frieden gibt es auf dieser Erde nicht. Es war kein Friede von dieser Welt, es war ein Friede, der alle Vernunft und alles übersteigt. Und dieser Friede blieb die ganze Zeit über auf uns ruhen, während wir durch all die Leiden gingen, die der Herr vorgesehen hat, die in diesem Tunnel stattfinden würden. Am nächsten, wir fragten auch den Herrn während des Abends, ja, Wie ist es ausgekommen? Gab der Herr uns dann noch die Verhandlung dauert an? Dann fragten wir wieder den Herrn, ja, wie ist es auch? Ja, die Verhandlung dauert noch an und irgendwann gingen wir am Abend dann zu Bett und die Verhandlung dauerte noch an. Also das musste ziemlich lange und sehr intensive Gerichtsverhandlung gewesen sein. Auf alle Fälle am 4. Januar fragten wir natürlich den Herrn. Und dann antwortete der Herr uns, dem Satan wurde gestern Abend bei der Gerichtsverhandlung die Handhabe gegen uns vor Gericht genommen. Der Herr sprach zu uns, es war ein Liebesgericht. Der Himmel hat geweint und die Engel haben geweint. Und dann sprach der Herr, ich habe die bösen Mächte entfernt, die dich, Elfriede, töten wollten. Und da seht ihr, bei Gott ist es eine Tatsache. Ich habe entfernt. Aber da haben wir nichts gespürt. Das war immer noch, wie es war. Bei Gott war es eine Tatsache. Und er hat es uns gesagt, aber in unserer Erfahrung, in unserem Leben, in der Symptomatik, war es alles noch da. Was glaubst du jetzt? Glaubst du die Symptomatik oder glaubst du die Wahrheit Gottes? Ich, der Herr, werde dich, Elfriede, jetzt heilen. Was immer auch das jetzt heißt in einer solchen Situation. Und die Reste werden auch verschwinden. Es sind zwei Mächte im Spiel, Elfriede, die Finsternis mit großer Power und ich, der Herr, der den Kampf führt. Hier prallen in der unsichtbaren Welt zwei Mächte aufeinander. Und es geht um Elfriede und um mich und im weiteren Verlauf um euch. Es wird jetzt eine Salbung kommen und eine Salbung der Heilung für deinen Körper. Ich werde den Körper ganz schnell wiederherstellen. Naja, ganz schnell, bei Gott sind das über 3 Monate. So ein Tunnel kann ganz schön lange dauern. Und dann sagt der Herr weiter, ich, der Herr, war bereits voll Gnade für euch im Gerichtssaal. Und dann kam ein Anruf von Anni am 4. Januar und sie sah im Geist eine Zelle, die explodiert und auseinanderfällt und zerstört wird. Eiweiß wird zerschlagen werden. Und Anni sagte, es geschieht durch die Proklamation des Wortes Gottes. Wie wahr? Gell, David, dort in der Besenkammer. Es geschieht durch die Proklamation des Wortes Gottes, durch die Proklamation der göttlichen Tatsachen, durch den Glauben geschehen die großartigen Wunder. Dann hatte ich natürlich an diesem Tag auch ein Gespräch mit Markus und Dirk. Wie ist es ihnen denn dabei ergangen, bei unserer Gerichtsverhandlung im Himmel? Wie sah es da aus in Würzburg? Dieses falsche Eiweiß, das von Satan in Elfriedes Körper eingegeben worden ist, wird zerschlagen werden. Eiweiß, es ist wie die Nahrung für Satan von Satan eingegeben. Um 20.07 Uhr war es in Würzburg, sie haben gesehen, dass Engel gesendet worden sind, die all diese Dämonen, die in diesem Kampf beteiligt waren, vernichten würden. Um 20.08 Uhr hatten sie einen Klang gehört, einen Ruf, einen Siegesruf. Und sie haben vernommen, dass Elfriede eine himmlische Dialyse durch das Blut Jesu bekommen wird. So bauen sich die Dinge in der unsichtbaren Welt auf. Merkt ihr was? Wie so etwas entsteht in der unsichtbaren Welt, wie das weiterläuft. Und dann am 4. Januar nachmittags fragten wir eben dem Herrn, wir wollten eben das Urteil mal ganz genau wissen. Ja, so bin ich eben. Ich will immer da alles ganz genau wissen. Der Herr sagte, das Urteil setzt dem Feind zu und der Feind wurde in die Flucht geschlagen. Das war bei Gott auch schon eine Tatsache, obwohl wir noch anderes erleben mussten. Aber es war die Tatsache Gottes. Das Urteil über euch lautet, ihr seid gerecht. Das Urteil über Satan lautet, es wurde ihm verboten, bei euch zu bleiben. Er muss weichen und darf die Dinge nicht mehr bringen. Aber wisst ihr, das war am Anfang, bevor wir da rein mussten. Wir hatten am Anfang die Verheißung Gottes, wir hatten sein Wort, wir hatten die göttliche Tatsache, wir hatten seinen Zuspruch, den Zuspruch seiner Liebe und den Zuspruch seiner Treue. Und dann fängt Gott zu prüfen an. Aber er ist immer bei uns, auch im Tunnel. Auch im Tunnel. Und so sagte er am 4. abends, ich werde auf deinen Körper, Elfriede, aufpassen, dass sich nichts einschleichen kann. Wenn du zur Behandlung gehst, also zur Chemo, sollst du dich vorher unter mein Blut stellen und mich bitten, dass ich alles rausnehme, was dir schaden könnte. Es wird alles weggehen, wo sich der Feind draufgesetzt hat. Er muss gehen. Merkst du, Gott gibt ganz präzise Anweisungen. Er sagt ganz präzise, was du tun sollst. Und dann solltest du auch diese Dinge genau so tun, im Gehorsam, wie es Gott sagt. Am 5. Januar, siehst du, die Tatsache Gottes, ich habe jetzt eingegriffen. Da war immer noch nichts zu sehen. Ich habe jetzt eingegriffen. Der Teufel wurde verurteilt, dass er jetzt abziehen muss und er befindet sich im Abzug. Und dann, Elfriede, mach dir keine Angst. Der Riese der Angst hat keine Berechtigung. Angst und Glaube können nicht miteinander. Entweder du hast Angst oder du hast Glauben. Mach dir keine Angst. So einfach spricht Gott diese Dinge aus. Es wird alles vergehen. Es kommt alles in seine göttliche Ordnung. Ich bin schon dabei, deinen Körper zu heilen und in das Normale zurückzuführen. Die Gifte bei der Chemotherapie werde ich entnehmen. Auf deine Frage, warum das alles jetzt so gekommen ist, sage ich dir, weil du und Klaus in dieses Dienen hineingekommen seid. Weil ihr in diesen Befreiungsdienst hineingekommen seid. Deshalb hat sich die Hölle aufgemacht. Deshalb steht der Teufel auf. Deshalb steht die Hölle auf. Deshalb steht alles gegen euch auf und der Teufel bietet alles gegen euch auf, damit das nicht zustande kommt, damit das zerstört wird. Also ihr seht auch den Hintergrund, diesen geistigen Hintergrund, den Hintergrund in der unsichtbaren Welt. Und dann sagt er auch, steh auf und sieh, welches Heil ich dir bringen werde. Steh auf und sieh, welches Heil der Herr dir bringen wird. Für dich, Elfriede, wird Hilfe von Zion kommen. Die Zeit wird kommen, wo ich, der Herr, euer Leben ordnen werde und es wird sich ändern. Es kommt eine neue Zeit. Es ist alles in meiner Hand, auch das jetzt mit dem Arzt. Ich bin der Herr. Ich, der Herr, bin für euch als Heiland, als Heiler, als Meister. Ich bin für euch. Seid in allem getrost und stellt euch unter mein Blut und stellt euch unter meinen Segen. Das sind Worte Gottes in einer ausweglosen Situation. Was ihr erlebt, das war am 6. morgens, was ihr erlebt, ist ein dreifacher Angriff. Er ist schrecklich. Ich bin mit dem himmlischen Heer reingekommen. Der Teufel wollte dich töten. Es ist jetzt alles eine schwere Sache. Eine Anämie hat sich in deinem Körper verbreitet. Es sind gefährliche Prozesse in deinem Körper und zu wenig Sauerstoff. Dies hat dann der Arzt auch übrigens festgestellt, was uns der Herr da schon vorher gesagt hat. Dies alles sollte dich, Elfriede, vernichten. Aber ich, der Herr, ich war auch auf dem Plan. Mit Kampfengeln, die sich bewährt haben und höhere Positionen haben. bei mir im Himmel. Also ihr merkt schon hier in der geistlichen Welt, was da alles abläuft. Kampfengel, Engel mit höheren Positionen. Der Sinn des Ganzen ist, euch zu zerstören, unschädlich zu machen und den Körper umzubringen. Es ist der Herodesgeist. Jetzt spricht Gott ganz explizit von diesem Dämon des Todes, von diesem Herodesgeist, mit dem ihr mir ist, jetzt in dieser Sache zu tun haben. Weil ihr mir so gedient habt, hat das den Satan auf den Plan gebracht. Ich habe aber alles von dir genommen, Elfriede, und es ist vorbei. Siehst du, bei Gott sind diese Prozesse schon längst vorbei, wo wir noch mittendrin stehen. Wir müssen einmal diesen Bogen spannen, diese Zusammenhänge begreifen. Aus diesem Alm errette dich der Herr. Macht euch keine Sorgen wegen der Chemotherapie. Auch das ist in meiner Hand und ich werde es abmildern. Naja, dann kam die Chemo. Der 8. Januar. Und dann sagt der Herr, die Schlacht ist schon geschlagen. Und du stehst mittendrin. Aber bei Gott ist es schon eine vollendete Tatsache. Es war ein großer Kampf, also der Herr spricht schon bereits von der Vergangenheit. Der Teufel wollte wirklich Verderben bringen. Aber ich, der Herr, sage zu dir, Elfriede, ich lasse das doch nicht zu. Ich bin doch der lebendige Gott. Ich lasse doch nicht meine Kinder verderben. Du bist so treu, Elfriede, du liebst mich so sehr. Wie sollte ich das zulassen? Spürt ihr etwas von der Liebe Gottes in diesem Tunnel? Die Liebe Gottes ist eine Heilstatsache. Glaubst du an die Liebe Gottes? Glaubst du an die Liebe, wenn du in einer solchen Situation bist, dass Gott dich liebt? Und dann sagt er, ich werde mit dir da durchgehen und unbeschadet kommst du wieder heraus. Und alles, was der Feind angezettelt hat, wird zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Er darf deinen Körper nicht anlasten. Ich werde all die bösen Stoffe herausnehmen. Weißt du, Elfriede, was es betrifft? In erster Linie nicht deinen Körper. Natürlich, der Feind benutzt es jetzt, aber der Hauptkampf, und ihr merkt jetzt, dass das immer geistliche Hintergründe hat in der unsichtbaren Welt, aber der Hauptkampf geht um das Neue, das ich geistlich angefangen habe, bei euch und in eurem Leben, und dem widersteht der Teufel so stark. Und darum hat er sich genau das ausgedacht. Aber er muss weichen mit all den Dingen, die er angezettelt hat, denn die Herrschaft ist mein in der Sache. Ich werde in diesen Kampf hereintreten und das Böse besiegen. Und kurz vor der Chemo sagte der Elfriede, wenn du da heute hingehst, stelle dich unter mein Blut. Kannst du diese Situation begreifen? Hier mitten in einem Tunnel der Nacht und Finsternis zu sein. Der zweite Tag der Chemo, wo der Herr auch wieder gesprochen hat, es gibt keine Wege ohne Sinn. Ich werde euch rausführen. Es kommt ein großer Segen. Ich kann aus Bösem Gutes machen. Ihr sollt Bekenntnisse machen über den Teufel, dass er besiegt ist. Merkst du was? Bekenntnisse des Glaubens. Proklamationen des Glaubens. Ich werde diese Situation wenden, das kannst du sehen. Ein Grund ist deine Treue, warum ich alles wenden werde. Und dann spricht er zu mir, Klaus, fürchte dich nicht, das geht vorüber. Also auch ich hatte mit dem Riesen der Furcht in dieser Situation zu kämpfen. Der Herr machte mir Mut und sagt, fürchte dich nicht. Wirf deine Sorgen auf mich. Der Herr sagt zu mir, wirf deine Sorgen in der Beziehung auf der Elfriede auf mich. Nicht, weil ihr gesündigt hättet, ist dies. Der Feind hat keinen Sieg daraus. ich werde das Ganze gut machen. Ihr wisst ja, wer gesiegt hat. Wendet das Blut des Lammes an und macht Bekenntnisse. Gott legt immer wieder Wert auf das Blut und auf die Bekenntnisse. Die Bekenntnisse des Glaubens in diesen Situationen. Ich werde in Schnelle eingreifen. Naja, ob 3 Monate schnell ist, also bei Gott ist es schnell. Er hat eben eine andere Priorität von Zeit. Ihr sollt keine Furcht zulassen. Wir haben ja von den Riesen der Furcht. Ihr sollt keine Furcht zulassen in diesem Tunnel. Keine Furcht zulassen in dieser Situation. Die Dinge werden sich wenden. Das Verderben wird schnell vergehen. Der Körper wird wieder in die Ordnung Gottes zurückkommen. Der Teufel hat zwar alles verschlüsselt, aber ich, der Herr, werde es entschlüsseln. Ich werde alles wohl machen. Ich werde später mit euch über den tieferen Sinn sprechen. Und wenn ihr da durch seid, werdet ihr leichter glauben können. Und ihr werdet mehr Vollmacht bekommen. Und das haben wir heute in der Besenkammer erfahren dürfen. Mehr Vollmacht bekommen. Ja, Vollmacht gibt es nicht umsonst. Vollmacht hat seinen Preis und Vollmacht hat auch seine Wege. Das Wasser des Lebens gibt es umsonst, aber diese Dinge sind heiß umkämpft. Dann sprach der Herr am 10. Januar, ich habe mich zum Krieg gerüstet gegen Elfriedes Feinde. Also seht ihr dieses geistliche Zusammenspiel in der unsichtbaren Welt. Und dann wieder so die Fürsorge Gottes. So am 11. Januar war der Herr sehr fürsorglich für viele. Gehe nicht in geistliche Dinge jetzt hinein. Ich spreche dich davon frei, momentan etwas zu tun. Du musst jetzt keine Dienste machen. Vorrangig ist, dass dein Körper sich wieder aufbaut. Und Engel sind ja auch da. Der Körper braucht jetzt sehr viel Aufmerksamkeit. Siehst du, wie besorgt doch der allmächtige Gott im Himmel ist für seine Kinder. Und dann wieder, Klaus, mach dir keine Sorgen. Elfriede wird wieder alles zurückbekommen. Ich gebe euch Brief und Siegel darauf. Wieder der Zuspruch, mach dir keine Sorgen. Aus allem rettet euch der Herr. Der Körper wird da wieder rauskommen. Und Elfriede, du sollst dir Auszeiten gönnen. Und dann in der Situation, ich wollte der Elfriede eine Freude machen, sie war so, und dann hatte ich so den Gedanken, geh doch ihr einfach entgegen und hol sie irgendwie ab. Und da kam sie mir schon entgegen. Und als sie mich so unerwartet so plötzlich sah, dann ist sie so richtig in Freude ausgebrochen, ja, weil sie da mit mir nicht gerechnet hat. Seht ihr, so sieht Gott Ehebare. In dieser Situation, in dem Tunnel, sieht Gott die Ehebare. Und da sagt Gott, ich war eigentlich sehr überrascht, als Gott es sagte, ich habe mich sehr über Klaus gefreut, dass er dich abgeholt hat und dir eine Freude bereitet hat. Merkst du, Gott denkt ganz anders wie wir. Gott legt Wert darauf, wie Ehepartner sich einander begegnen, dass sie einander Freude bereiten, dass sie ein Fleisch sind, dass sie füreinander da sind. Gott registriert jede kleinste Kleinigkeit, die du Gutes tust an deinem Ehepartner, sodass Gott es für nötig befunden hat, auch das mal in einem solchen Beisatz zu erwähnen. Die Berufung von dir, Elfriede, bringt den Feind mehr auf den Plan als die Berufung von Klaus. Es ist nämlich die prophetische Berufung, die den Feind auf den Plan ruft. Ich aber werde alles wenden. Der Teufel hat es in erster Linie immer auf die Propheten abgesehen, die von Gott hören und von Gott empfangen. Und er will in allererster Linie immer das Prophetische ausschalten. Und es war genau in der Zeit, als der Herr dann gesprochen hat, Ich freue mich über all die Gebete der Brüder und Schwestern, die für euch zu mir gebetet wurden. Ich weiß, dass ihr alle gebetet habt. In Würzburg, in Mainz, in Karlsruhe, in Lemgo, in Paderborn und hier. Und die Gebete von euch, die sind angekommen im Himmel. Und Gott sagt, ich freue mich über die Gebete. Merkt ihr was? Merkt ihr dieses Zusammenspiel, was Gott braucht? Der Himmel war in Bewegung. Die Erde war in Bewegung. Eure Gebete sind aufgestiegen und haben Gott erreicht. Und haben Gott erfreut. Und Gott hat diese Gebete erhört. Dieses Zusammenspiel zwischen Würzburg und Augsburg und Paderborn und Lemgo und Karlsruhe und Mainz. Merkt ihr, was da alles so in der unsichtbaren Welt, alles so da in Bewegung ist, was da alles so geschieht im unsichtbaren Raum, mit welchen Realitäten und Wirklichkeiten wir es zu tun haben. Und am 12. Januar, am Abend, sprach der Herr wieder in Friede, ich werde alles von dir nehmen und es wird sich alles wenden. Alles wird von deinem Körper rausgehen, ich nehme das alles von dir weg. Es ist eine schwere Leidenszeit, aber ich werde dich da rausholen. Und am 13. am Abend sprach er wieder, wenn du geheilt bist, Elfriede, wird mächtig Glauben in dich hineinkommen. Dein Ausgeliefertsein an mich hat in der geistlichen Welt Bollwerke zerstört. Merkst du jetzt plötzlich, mit welchen Dimensionen wir zu tun haben? Mit Dimensionen der unsichtbaren, geistlichen, realen Welt. Dein Ausgeliefertsein im Glauben an mich hat in der geistlichen Welt Bollwerke zerstört. Sprich zu deinem Körper und streichle ihn. Gott ist doch ganz anders, wie wir uns vorstellen, oder? So ganz anders. Worauf Gott alles Wert legt, ist es unglaublich. Ich werde dir helfen und dir die Schwäche wegnehmen. Es wird alles wieder gut werden. Und dann am 14.01. gab uns Gott eine sehr eindrückliche Lehre. Und er sagte, ich bin dran bei dir mit der Heilung. Und ich werde es für dich wenden. Ich werde dich wieder aufbauen. Wenn du dadurch bist, wartet auf dich eine Belohnung. Ich werde dich da rausreißen. Dein Körper wird wieder in Ordnung kommen. Du kommst wieder raus aus dem Feuerofen. Du kommst raus aus dem Feuerofen, aus dem Ofen der Leiden und der Trübsal. Das alles gescheint in dieser Tunnelphase. Der Glaube besitzt und der Glaube empfängt. Und dann sprach der Herr zu uns über ein Geheimnis, das eigentlich doch, denke ich, dass ihr auch wisst. Die Wendung kommt zuerst im himmlischen Bereich. Und dann erst im Irdischen. Denken wir an Daniel. Sein Gebet wurde sofort erhört, der Engel wurde sofort ausgesandt. Aber da waren Barrieren in der unsichtbaren Welt. Der Fürst Persiens widerstand. Aber Daniel blieb dran, er ließ nicht locker im Glauben. Er betete und fastete so lange, bis nach 3 Wochen der Engel vor ihm stand. Im Himmel war es beschlossen und es dauerte 3 Wochen. Bis es sichtbar wurde. Und da hat der Herr uns gesagt, schau, die Heilung war von Anfang an beschlossene Sache. Im Himmel war das alles schon eine vollendete Tatsache. Im Himmel war das alles schon geschehen. Im Himmel war das alles schon bald. Aber es dauert eine Zeit, bis das, was im Himmel ist, sichtbar auf der Erde wird. Ihr beide werdet mehr Vollmacht bekommen. Was die Käfer und Heuschrecken, der Krebs gefressen hat, wird wieder erstattet werden. Merkt ihr was? Die göttliche Tatsache geschieht im Himmel. Da ist deine Heilung eine beschlossene Sache. Wie holt der Glaube das, was im Himmel ist, die göttliche Tatsache, zu sich runter auf die Erde, dass das, was im Himmel ist, sich in deinem Körper manifestiert? Und dieser Übergang, das ist die Tunnelphase. Da wird der Glaube geprüft. Und da schaut Gott zu, was machst du, wie reagierst du, was sprichst du, murrst du wie das Volk Israel, klagst du ihn an, wirst du rebellisch oder nimmst du es aus deiner Hand, aus seiner Hand an, vertraust du ihm in diese Situation. Und dann sprach er wieder in dieser Situation, ich freue mich über all die Gebete, die für euch zu mir gebetet werden. Ich habe euch ja immer wieder informiert und immer wieder gebeten, gebt es weiter, sagt es weiter, wie es mit Elfriede ist. Und ihr habt immer gebetet und gebetet und die Gebete sind immer aufgestiegen und aufgestiegen und dem Herrn, der Herrn so viel Freude bereitet, dass er es zweimal jetzt schon gesagt hat in dieser Zeit, ich freue mich über die Gebete. Ich freue mich über die Gebete, die für euch zu mir gebetet werden. Ja. Dann war es Anfang Februar. Es war dann der zweite Zyklus der Chemotherapie. Und da sprach er jetzt etwas an von dieser Gerichtsverhandlung. Der Herr ging jetzt hier auf diese Gerichtsverhandlung im Himmel ein und er sagte hier, eines kann ich dir heute schon sagen, der Teufel wollte dich sichten wie den Weizen. Genau das, worum wir den Herrn gebeten haben, dass die Sichtung aufhören soll. Und der Herr sagt, ich habe himmlische Mittel, die Sache zu heilen und zu besiegen. Und es wird jetzt Stück für Stück zurückgehen. Manchmal muss ich langsam heilen und die Heilung sehr behutsam machen. Ich schaue, wie es dem Körper geht und passe die Sache an. Ich bin in jedem Fall der Heiler. Ich kann sofort heilen, aber manchmal ist es besser, Stück für Stück zu heilen. Ich bestimme das Maß, aber manchmal ist es besser, langsam zu heilen. Elfriede, du kriegst die totale und die vollkommene Heilung. Ich will dich total heilen und etwas gegen die Chemo machen. Ich will dich da rausholen und heilen durch das Blut des Lammes. Und jetzt kommt etwas, worauf ich Bezug nehme, auf eine Predigteil, wo ich gestern gehalten habe, wo der Herr dann sagt zu Elfriede am 20. Februar, ich habe deinen Glauben und ich habe deine Treue gesehen, dass du an mir festgehalten hast. Deshalb habe ich deinen Leidensweg verkürzt und werde die Wendung herbeibringen. Israel brauchte 40 Jahre statt 40 Tage. Und warum? Weil sie durch Unglauben die Wüstenwanderung so in die Länge gezogen haben. Wenn du aber wirklich glaubst, dann wird die Zeit verkürzt werden. Ja, das war dann am 20.02., was immer auch Gott unter Verkürzung versteht. Und dann war Anfang März, Ende der dritten Chemotherapie, des dritten Zykluses. Tja, und weißt du, manchmal passieren die Dinge ganz spontan, wenn du nicht daran denkst. Es gibt von uns nicht weit eine Verkehrsader, eine riesige Brücke, drunten fahren die Intercity-Züge durch und die Güterzüge und alles geht in den Hauptbahnhof rein, oben rattert die Straßenbahn drüber, eine vierspurige Schnellstraße. Elfriede befindet sich mitten auf dieser Brücke. Und ganz plötzlich, mitten auf dieser Brücke, in all diesem Lärm, spricht der Herr zu ihr, ich habe jetzt die Sache bei dir gewendet und es wird sich jetzt auswirken. Und genau in diesem nachdem Gott diesen einen Satz beendet hat, machte irgendwas klack in dem Körper von der Elfriede, mitten auf der Brücke. Und sie spürte in ihrem Körper plötzlich eine Wandlung, eine Drehung. Ja, irgendwas ist jetzt passiert. Irgendwas ist jetzt geschehen. Irgendwas hat sich gedreht. Sie spürte es physisch. Wie wenn man einen Lichtschalter einfach umlegt. Und sie spürte augenblicklich eine Veränderung, eine Wendung zum Guten. Und von da an ging es bergauf. Und dann musste sie zum Arzt. Und dann war das Blut plötzlich alles in Ordnung. Der Arzt stellte fest, es ist alles okay, die Ultraschalluntersuchung ist okay, es ist alles in Ordnung. Und am 24. diese Woche war sie wieder beim Arzt. Alles bestens, alle Werte normal, alles in Ordnung, alles top. Ja. Das war jetzt eine, ich habe mir, ja, der Herr hat es mir einfach so gegeben, ich soll euch daran teilhaben lassen. Dieses Zeugnis ist auch gleichzeitig wie eine Predigt und auch gleichzeitig wie eine Lehre. Ein ganz praktisches Beispiel eines Tunnelerlebnisses und auch ein Erlebnis, wo ich zeigen soll, wie komme ich denn durch einen Tunnel hindurch. Wie erlebe ich das Licht am Ende des Tunnels? Wie komme ich wieder raus? Und das wollte ich euch einfach so mitteilen, so zum Abschluss. Euch daran teilhaben zu lassen, dass eure Gebete etwas bewirkt haben bei dem lebendigen Gott. Dass ihr erhört worden sind, dass ihr Gott erfreut hattet. Dass Gott sich über euch gefreut hat. Und nehmt das einfach mit, wenn ihr in Lebenslagen hineinkommt. Das Blut des Lammes Gottes und euer Glaubenszeugnis, euer Glaubensbekenntnis der göttlichen Wahrheiten bringen euch sicher dadurch. Wirklich, die bringen euch total sicher dadurch. Denn Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Er steht zu seinem Wort. Ihr habt es jetzt selber gehört. Egal wie lange etwas dauert, er ist treu und er steht zu seinem Wort. Das möchte ich euch einfach nochmal zum Schluss sagen. Und ich möchte mich wirklich bei euch von ganzem Herzen bedanken für all eure Gebete. Für die Gemeinschaft, die wir im Geist haben. Zeit und Raum spielt keine Rolle. Und wenn wir hunderte von Kilometern auseinander sind, wir sind eins. Wir sind zusammen. Wir sind eine Einheit. Wir sind Menschen, die zusammenstehen. Wir beten und Gott hört und Gott sieht und Gott handelt. Und das ist doch ein Traum.
Ein Traum.
Es ist doch ein Traum. Es ist doch wirklich ein Traum. Der Herr segne euch. Amen.